Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
BR Schlager, das Showbühne-Interview. Heute mit dem Hauptdarsteller aus der neuen Les Miserables-Produktion im Gärtnerplatz-Theater. Und ich freue mich, dass ich endlich mal hier im Showbühne-Interview einen fränkischen Musical-Star begrüßen darf. Herzlich willkommen, Armin Karl.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
Armin, ich habe jetzt schon gesagt, ein fränkischer Musical-Star, deine Wurzeln, die liegen in Erlangen gebürtig. Die Eltern, weiß ich, wohnen auch noch in der Gegend. Wie fränkisch bist du denn jetzt noch, nachdem du ständig in den letzten fast gefühlt 10, 15 Jahren haben wir uns irgendwo immer zwischen Wien, München, Hamburg gesehen. Wie fränkisch bist du noch?
Naja, die Wurzeln sind nicht abzustreiten. Also ich bin in Erlangen geboren, in Höchstadt groß geworden, Höchstadt an der Aisch. Im schönen Aischtal, wo die Karpfen herkommen. Also ich bin definitiv Franke durch und durch und das bleibe ich auch, auch wenn ich ein dialektaffiner Mensch bin und meine Eltern mir immer wieder sagen, wenn ich aus Wien zurückkomme, wo ich dann halt doch vielleicht ein paar Tage war, mein Gott, kannst du nicht immer so österreichisch sprechen? Also das hat sich leider auch schon bei mir etwas eingebürgert. Allerdings bin ich jetzt das dritte Jahr jetzt fest im Ensemble vom Gärtnerplatztheater und somit bin ich auch wieder ein bisschen dem Münchner Dialekt verfallen.
Ich kann mich an eine Franken Goes Musical Tournee erinnern. Hast du eine fränkische Putzfrau gegeben?
Ja, die Renade. Die Renade ist ein Produkt aus einem Hirngespinst, was Peter Stassen, der ja auch die We Love Musicals Galas immer organisiert. Und sie hat eingeschlagen wie eine Bombe und kam sehr gut an. Und dann haben wir sie weiter im Programm gelassen und haben sie ein bisschen ausgebaut. Mittlerweile hat sie ja auch den Karl-Heinz, ihren Mann. Das macht dann der Peter. Und die beiden erleben so einige Geschichten. Wir haben auch einen Flashback, wie sie sich kennengelernt haben und so weiter mittlerweile im Programm. Also aus Renade wurde ein richtiger Act.
Wann kann man dich in so einem Solo-Programm noch erleben und vor allem mal in Franken?
Ja, du hast recht. Also es fragen viele, viele, viele Leute immer noch, die damals die Frankentour gesehen haben, wann wir denn wieder mal mit einem fränkischen Programm unterwegs sind. Wir hatten schon mal ganz kurz so eine Reunion-Geschichte angedacht. Dann ging das nicht wegen Corona. Danach habe ich jetzt noch keine Pläne irgendwie angefangen zu schmieden, aber ich habe ja dieses Jahr eigentlich ein 20-jähriges Bühnenjubiläum, also im Sinne des Abschlusses, ja, also es sind jetzt 20 Jahre her, die ich auf der Bühne dann leben durfte, professionell. Vielleicht sollte ich da mal einfach wieder eine fränkische Tour machen, ne? Das wäre mal eigentlich als, oder? So als Jubiläumstour.
Fränkische Wurzeln seit 2021 bist du jetzt auch hier fest im Ensemble vom Gärtnerplatztheater. Das Haus war dir aber zum Zeitpunkt 2021 nicht neu, denn du warst auch gefühlt in den letzten 10 Jahren, vor allem auch als das Haus unterwegs war in München zwischen Prinzregententheater, Reithalle, warst du ja auch schon mit dabei.
Ich bin, also um ganz genau zu sein, 2014 für einen Workshop da gewesen, für ein neues Stück. Das war dann Gefährliche Liebschaften, was 2015 kam. Und dort haben wir im Cuvier-Theater gespielt, also eine der drei Ausweichspielstätten des Gärtnerplatztheaters, als es umgebaut wurde. Und seitdem bin ich eigentlich Gast gewesen. Ein oder zwei Produktionen im Jahr habe ich seitdem dann jedes Jahr gemacht. Und dann kam die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, fest ins Ensemble zu kommen. Und dann war ich erst noch so ein bisschen unschlüssig, aber ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Ich bin auch ein wenig wieder ein bisschen näher auch bei den Eltern und beruflich kamen da einige Dinge zur Sprache, die kommen sollten. Und dann dachte ich, na, die Rollen sind sehr interessant und da hätte ich wirklich auch echt Bock drauf. Und dann habe ich das gemacht und dann kam auch Corona und ich dachte mir, na, dann habe ich ja jetzt eigentlich alles richtig gemacht, bin fest im Ensemble und unter Vertrag. Also hat das alles super genauso funktioniert und jetzt bin ich in der Verlängerung sozusagen gerade. Ich befinde mich in meinem zweiten Zweijahresvertrag Also ich habe jetzt diese Spielzeit und die nächste noch fest und dann werden wir weitersehen.
Wie war das für dich jetzt so? Du warst vorwiegend mit Musicals beschäftigt und im Gärtnerplatz steht aber auch die Operette auf dem Programm. Hast du da vorher auch schon Berührung gehabt?
Also in der Ausbildung habe ich auch Operette gemacht. Ich habe klassischen Unterricht auch noch weitergenommen, nachdem, also bei uns war das ja noch so, wir haben im ersten Jahr verpflichtend klassischen Unterricht gehabt. Ab dem zweiten konnte man es abwählen damals. Ich habe es weiter noch geführt bis in mein drittes Jahr und habe aber parallel im zweiten dann angefangen, Musical-Gesangsunterricht zu nehmen und zu bekommen. Deswegen, also ich habe einen klassischen Ansatz behalten und habe aber danach nicht wirklich in der Operette dann gespielt erstmal, sondern wirklich nur Musical gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich war in einer Oper, sag ich mal, Purcell's Arthur, King Arthur, und in Zaide, Mozarts Zaide, die sehr selten gespielt wird. Da war ich drinnen und bei den Bregenzer Festspielen. Das waren meine klassischen Ausflüge, die ich gemacht habe zu La Bohème damals. Aber ansonsten habe ich nur Musical gemacht. Und als ich dann hierher kam, war verpflichtend im Vertrag eben, dass ich auch Operette machen sollte. Und dann wurde besprochen, was es denn für welche werden. Und dann habe ich mich da schon auch irgendwie auch drauf gefreut, weil das was Neues war. Ich habe dann Vetter aus Dings da gemacht, das Weiße Rössel. Und ich sag mal, die drei Männer im Schnee sind ja eine Revue-Operette. Das heißt, es ist schon ein Mix zwischen einem Musical und einer wirklich eigentlich klassischen Operette zu spüren und zu hören.
Ich wollte gerade jetzt einwerfen, drei Männer im Schnee, wie du sagst, das ist ja schon fast eher Musical-mäßig gewesen, wie es gesungen worden ist. Ich habe gelesen, du spielst auch heuer wieder eine Operette, noch im Juli, auch wieder von Thomas Pigor.
Richtig. Basierend auf dem Stück von Foudreau ist das O.O. Amelio. Eigentlich heißt das Original O.O. Amelia. Und in dieser Bearbeitung wurden alle Charaktere sozusagen, alle weiblichen und alle männlichen, jeweils ins Opposite gedreht. Es wurde einiges verkürzt, etwas Neues dazugeschrieben, damit ein bisschen mehr Schwung hineinkommt. Und es ist auch ein Einakter, genauso wie Rocking Rosie und spielt in den Kammerspielen unten bei uns auf der Probebühne, die ja zu den Kammerspielen umgebaut wird, immer wenn solche Veranstaltungen sind. Es ist sehr schwungvoll. Wir haben einen Workshop dafür gehabt, zwei, um ganz genau zu sein, um zu sehen, wie es ist beim Reading und beim Durchsingen, ob die Übergänge passen und so weiter, was noch gekürzt werden müsste oder ausgebaut werden müsste. Da spiele ich eben den, ich weiß gar nicht, ob ich so viel verraten darf.
Ich darf alles verraten.
Also es ist eine Verwechslungskomödie, so ein typischer Tür-auf-Tür-zu-Komödien-Mix mit Operetten, Melodien drin, die sich aber schon auch sehr dem Chanson, also würde ich jetzt mal sagen, so diesem typischen Holländer-Sound ein bisschen aneignen und sich dadurch mixen. Also es ist schon ganz cool und sehr schwungvoll, sehr lustig, mitreißend wird das bestimmt werden.
Ja. Du spielst dann eine Damenrolle?
Nein, ich spiele eine Herrenrolle. Ursprünglich im Originalstück ist das eine Frau und jetzt bin ich eben ein Mann. Und Amelio ist auch ein Mann. Ich spiele seinen Partner, aber Amelio ist auch eine Drag Queen. Um das auch mal wieder ein bisschen aufzugreifen. Das bleibt ja beim Gärtnerplatz ein bisschen das Thema. Und
irgendeines muss es geben, ob Tutsi oder...
Gut, Tutsi ist kein Drag, da muss ich nochmal kurz einhaken.
Okay, ja.
Diese Diskussion hatte ich auch hier. Es ist eben ein Hetero, der sich in Frauenklamotten schmeißt, damit er einen Job bekommt, weil gerade eine Frau gesucht wird, die diesen Part übernimmt. Da ist es wirklich jetzt mit Amelio ist es so, das ist wirklich ein Travestiekünstler und schmeißt sich dann eben in den Fummel, um dann am Abend in so Revuen zu spielen. Ich spiele seinen Mann und bin ein Geschäftsmann, der auf Reisen gehen muss. Und während ich weg bin, kommen verschiedene Turbulenzen zustande und Verwechslungen. Und ich komme wieder zurück und weiß überhaupt nichts davon und werde selber hineingezogen in diese Verstrickungen, weil ich nicht weiß, was für Geschichten da wohl erfunden worden sind. und struggle ein wenig mit dieser ganzen Misere, die da irgendwie aufgekocht wurde, und muss den Weg da selber dann mit hinausfinden.
Eine queere Operette.
So könnte man es sagen, ja. Aber auch mit einem jiddischen Witz drinnen, mit sehr vielen, aus heutiger Sicht, glaube ich, nachvollziehbaren Situationen, die man im Leben haben kann. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Und die Schwiegermütter kommen auch mit dazu, die sehr lustig sind. Und Pigor spielt eben auch eine davon, ne? Also er spielt selber mit und spielt Amelius Mutter.
Also da kann man sich schon drauf freuen, das ist deine Zukunft, wir haben mit deiner Vergangenheit begonnen, jetzt kommen wir zur Gegenwart, da bereitest du eine Revolution vor in einem Musical-Klassiker, der ja Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre auch bei uns in Deutschland für viel Wirbel gesorgt hat, volle Häuser damals, Les Miserables, ein Kultmusical. München-Premiere im Gärtnerplatztheater mit dir als Jean Valjean. Wir können jetzt über dieses Stück natürlich auch schon ausführlicher sprechen, denn auch wenn die Premiere erst am 22. März stattfindet, du hast das Ganze jetzt schon seit Dezember gespielt, und zwar in St. Gallen. Das heißt, du bist mit der Rolle bestens vertraut. Viele kennen vielleicht diese Ensuite-Produktion, die war sehr aufgeblasen. Kann man sowas Aufgeblasenes in Anführungszeichen jetzt auch in einem Staatstheater erwarten?
Also definitiv gibt auch unsere Bühne einiges her. In der Originalinszenierung war es ja sehr die Barrikade, vor allem die von den Seiten in einer Looping-Bewegung fast, ne, hineingefahren wurde und dann zusammengeschoben wird, und dann ist das eine riesige Barrikade. Unsere Barrikade ist auch sehr groß, die auch genau, also die Bühnenbreite eigentlich hat. Wir haben ja eine Drehscheibe, somit ist auch das in unserer Inszenierung mit eingebunden und somit auch ein wenig ähnlich der Originalinszenierung. Es gibt ja mittlerweile die neue Inszenierung auch in London, wo es keine Drehbühne mehr gibt. Viele vermissen es. Ich kenne die Inszenierung jetzt nur von ein paar Ausschnitten auf YouTube, aber ich kenne noch die Originalinszenierung, die habe ich damals gesehen und ich war so geflasht, ich wusste nicht, auf was, also, oder was mich da so erwartet. Und dann saß ich drin, es ging los in Duisburg und nach 10 Takten Ouvertüre habe ich schon Tränen in den Augen gehabt, was mich so gerissen hat. Und sowas habe ich vorher noch nie gesehen und gehört. Und das hat mich echt beeindruckt damals. Und deswegen finde ich es ja auch so toll, dass ich diese Rolle jetzt auch spielen darf. Ich muss ja einhaken, weil du vorhin gesagt hast, Vergangenheit und fränkische Vergangenheit. Meine fränkische Vergangenheit, bevor ich Musical in München studiert habe, habe ich ja in einer Musicalschule e.V., damals Nürnberg, auch Les Miserables gemacht. Und zwar im Hubertussaal war das damals in Nürnberg. 99 habe ich schon den Marius damals gespielt. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass ich das jetzt irgendwie, schließt sich da ein Kreis ein wenig.
Den Marius würde ich dir zwar auch noch abnehmen, Armin.
gut gerettet, gut gerettet. Und du weißt, Les Mis ist ja immer so ein bisschen dunkler geleuchtet. Das heißt, das sieht man das Alter nicht so.
Du wurdest aber jetzt für die Hauptrolle gecastet, ja, im Gärtnerplatztheater. Was sprach für dich jetzt für ausgerechnet Jean Valjean und warum nicht Javert, oder wäre der auch für dich interessant gewesen?
Also, da wir ja Audition machen mussten für Macintosh und es wurde natürlich vorgesungen dort und dann wurde erst von dort das Go gegeben, ob wir die Rollen bekommen oder nicht.
Das heißt, das Theater hat es nicht entscheiden dürfen?
Nein, also wir wurden vorgeschlagen, so wie man es halt macht, also im Sinne von, diesen Darsteller haben wir als Javert oder als Jean Valjean im Kopf und dann mussten wir ein Video eben aufnehmen, also Macintosh ist nicht persönlich nach München gekommen, aber wir mussten Videos aufnehmen, wo wir die Partien dann halt wie in einem Casting halt dann singen und spielen, und dann gab es entweder schon das Go, aber das hat auch länger gedauert, oder man musste noch eine zweite Runde machen, um nochmal daran zu arbeiten, und dann kam bei anderen auch noch das Go, also Ich darf mich glücklich schätzen, ich hatte gleich das Go, aber ich musste auch, glaube ich, 6 Wochen warten, also weil Macintosh sich gerne Zeit lässt. Das ist leider so. Er hat einfach die Rechte inne und nimmt sich das Recht auch heraus, Nein zu sagen oder Ja zu sagen, wenn er Lust hat und wenn es ihm gefällt. Und ich hatte das Glück eben bei Jean Valjean. Wir hatten im Vorfeld im Staatstheater mit dem Staatsintendanten Josef Ernst Köpplinger das Gespräch über die Rolle und er hat erst eigentlich noch gedacht, dass ich auch als Javert in Frage käme, was ich dann aber ein wenig verneint habe, weil ich mich stimmlich noch nicht in der Javert-Rolle sehe, denn wenn ich in Les Misérables mich setzen würde und meine Stimme als Javert hören würde, würde ich ein wenig, also ich hoffe nicht, dass ich enttäuscht werden würde, aber ich würde mich nicht in diesem Rollenfach sehen erst, weil meine Stimme noch nicht ganz so satt die Tiefe hat. Ich finde, ein Javert muss wirklich so ein tiefer Bariton sein, sodass es mich wirklich bei diesen Tönen einfach auch unglaublich mitnimmt. Und ich habe die Tiefe schon, aber nicht ganz satt. In dem Augenblick habe ich dann mich entschieden, nein, ich glaube, jetzt gerade, wo ich bin, stimmlich, ist mein Fach mehr der Valjean. Und somit habe ich mich darauf vorbereitet. Allerdings war erst noch die Prämisse, ich soll auch den Javert noch vorbereiten. Habe aber dann bei den Proben und Vorbereiten fürs Casting gemerkt, nein, ich möchte nur den Valjean vorsingen. Und das habe ich dann auch getan.
Ich traue mich jetzt zu sagen, also ich lebe jetzt das Musical seit 30 Jahren aus, sogar etwas drüber. Aber ich traue mich zu sagen, sowohl Javert wie auch Jean Valjean, das sind Hammerpartien.
Ja, das sind Hammerpartien. Das ist eine Range, die man du haben musst. Das hat nicht jede Rolle in der Musical-Welt. Was ich aber unglaublich wertschätzen muss, ist, auf so eine Partie zurückzukommen, auf so ein Rollenprofil gesanglich zurückzukommen. Es ist sehr angenehm eigentlich, diese Partie einzuüben und zu singen, okay, weil sie deine Stimme sehr behutsam stretcht. Es ist nicht so wie die neuen Partien in der Musical-Welt gerade, die einfach auf Höhe geschrieben sind und wo man rumbelten muss bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und man fragt sich eigentlich, warum eigentlich genau? Also warum muss dieser Charakter jetzt das und das und so singen in dieser Lage? Es wird von uns Darstellern viel verlangt, was in die Tenorebene geht. Es gibt auch weniger Baritonrollen, muss man auch schon mal dazu sagen, gab es schon immer etwas weniger als die Tenorrollen, das sind halt immer so die Heldenrollen. Aber was eben die Höhe anbelangt, auch bei den Frauen, finde ich, wird viel zu oft rumgebeltet, was gar nicht sein musste. Lieber hätte ich mal wieder eine Musik, die mir vermittelt, in einer Lage vermittelt, was die Figur wirklich mir erzählen will. Und das muss nicht unbedingt in einer unglaublich hohen Lage geschrien sein, sage ich mal. Geschrien ist böse. Aber gebeltet sein, ich hoffe, wir singen alle gesund, sodass man danach noch singen kann und sprechen. Aber ich finde es einfach oftmals übertrieben. Warum muss das so sein? Und wenn man die Partien einstudiert, du merkst, ob jemand, der das schreibt, eine Ahnung hat von Stimmen. Das ist wirklich so. Das höre ich von verschiedenen Kollegen. Wir haben uns da schon drüber unterhalten. Und es ist wirklich so. Es ist ein Appell vielleicht auch an diejenigen Schreiber der neuen Musik, auch da ein wenig mitzudenken und sich zu fragen, muss der Darsteller jetzt oder die Darstellerin irgendwie so hoch singen oder geht es auch vielleicht eine Terz tiefer? Vielleicht etwas angenehmer. Natürlich ist da vielleicht eine Dringlichkeit, muss natürlich schon auch in der Gesangspartie zu spüren sein, wenn die Rolle eine Dringlichkeit in ihrem Spiel hat, dann muss man das schon auch hören. Aber man muss es ja nicht irgendwie übertreiben.
Wo liegt jetzt für dich der Anspruch bei Jean Valjean?
Der Anspruch, also ich sag mal so, es ist eine große und lange Reise, die dieser Charakter macht.
Über mehrere Jahrzehnte.
Es sind eigentlich über 30 Jahre, die da beschrieben werden. Fast 40, weil man darf nicht vergessen, er ist ja schon 19 Jahre in Haft. Also muss er etwa so um die 28 sein, 30 irgendwie, weil er sagt irgendwie vorher, dass sein Neffe fast am Verhungern war und er deswegen ein Stück Brot gestohlen hat. Dann kam er eben dort in Haft, hat dann 19 Jahre abgesessen, wegen den Fluchtversuchen. Also das ist auch mal so ein Ding, weil ich immer früher gedacht habe, so Gottes Willen, für einen Diebstahl von einem Stück Brot sind die 19 Jahre in Haft gekommen. Also es war wohl nicht so ganz so lange, aber trotzdem war es lang genug, um einen Fluchtversuch zu unternehmen. Und daraufhin wurde die Strafe sozusagen höher gesetzt, sodass er 19 Jahre in Haft war. Dann wird er freigelassen auf Bewährung und entscheidet ja dann eben zu fliehen. Und in diesen nächsten Jahren, wo er zum Bürgermeister wird und so weiter, es vergehen 10 Jahre. Dann hat er die Cosette ja, die er aufnimmt. Dann wird aus diesem kleinen Kind eine 17-jährige junge Frau. Das heißt, da kann man dann auch nochmal 10 Jahre draufsetzen. Er begleitet sie und dann kommen nochmal 10 Jahre drauf. Also du bist am Ende dieses Charakters oder dieser Show dann um die 70 und bist ziemlich wirklich auch am Abnippeln, weil du hast deine ganze Kraft allen gegeben, um ihnen zu helfen. Und jetzt verlässt halt einfach diese Power, verlässt ihn halt und er stirbt dann. Das heißt, das ist eine Herausforderung, das stimmlich eben darstellen zu können.
Wie magst du das?
Nun, es ist eine Gebrechlichkeit natürlich auch in der Stimme. Wenn du älter bist, dann bist du nicht mehr ganz so fit und nicht mehr ganz so kräftig. Kräftige Naturelle im Sinne von des Geistes haben auch eine Sprechstimme, die das noch trägt, die jetzt nicht so wegbricht. Das muss halt so in der Dosierung stimmen. Dann ist die Rolle eben, wie gesagt, sie geht vom G bis zum C, und also hohes C. Und das ist schon auch eine gute Range. Ja? Es sind über 2 Oktaven. Und jeder Darsteller hat so seine Lieblingsrange irgendwo, und die er gut vermitteln kann. Und dann gibt es halt so Partien in deiner Stimme, die du halt mehr üben musst, damit sie geschmeidig bleiben. Das war die Herausforderung bei dieser Rolle. Es gibt diese, natürlich Bring Him Home als ja, natürlich die große Nummer im zweiten Akt, die unglaublich, also wirklich, das ist Arbeit, diese Spannung eben im Körper zu haben, diesen Atemfluss und so weiter zu bringen. Und jeder muss auch seinen eigenen Weg finden, mit diesem Song umzugehen. Das ist bei allen Partien, die so geprägt worden sind, immer schwierig, wenn du die dann auf einmal singen musst, weil du so viele Beispiele schon gehört hast oder im Ohr hast von anderen Darstellern.
Und vor allem auch, weil die Zuschauer das Stück genau an dieser Nummer festmachen.
Ja, genau.
Sprich, wenn du die versemmelst, dann Game Over.
Genau, das ist es, ja. Also das heißt, es gibt verschiedene Stärken und Schwächen des Charakters, die man stimmlich rüberbringen muss. Die ganzen Nuancen kommen auf jeden Fall damit rein, in den verschiedenen Altersstufen, in der er gerade ist. Zusätzlich mit der Partie, die entweder sehr forsch ist und energisch, ganz am Anfang, wenn er sich entschließt, eben diese Nummer, die er eintätowiert bekommen hat, eine Nummer sein zu lassen, und er möchte und wieder er selber wird. Mhm. Ne? Da kommt diese Textzeile mit ziemlich auch hohen Noten von Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, und das, diese Partie, die dann echt immer noch höher wird, schraubt sich nach oben. Und das ist nicht einfach zu singen, aber es macht unglaublich viel Spaß.
Du hast jetzt schon eine Überlegung angesprochen, wie der Mann so gealtert ist, wie alt er sein konnte. Ich stelle mir auch immer eine Frage bei der Beziehung zwischen Jean Valjean und Javert. Für mich ist noch nie so ganz klar geworden, warum Javert den eigentlich ständig noch jagt. Javert war mal der Gefängnisaufseher zu seiner Zeit. Er hat ihn auf Bewährung entlassen. Aber was ist da immer vorgefallen, dass der den jetzt so jagen muss über die ganze Zeit? Also wie ein Lebenswerk.
Ja, genau, das ist es, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist ein Lebenswerk. Es ist eine Lebensaufgabe für Javert, dem Recht Folge zu leisten. Also er ist so besessen davon, diese Rechtsprechung auszuführen. Und die Rechtsprechung war, er hätte sich melden müssen, nachdem er auf Bewährung freigelassen wurde, und hat das dann nicht getan, hat zusätzlich nochmal einen Fehler begangen. Das kommt im Musical gar nicht so raus. Mhm. Es gibt im Original wohl eine Begegnung mit einem Jungen, dem er diesen Silbertaler wegnimmt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob es im Original so war. Ich bezweifle es. Es steht ein Satz obendrin, auch bei uns noch im Skript. Nur, das ist so schwer, mit diesem einen Satz irgendwie rauszufiltern für den Zuschauer, was da passiert. Deswegen wird es ganz oft gestrichen. Ich habe es auch in Linz nicht gesehen oder es fiel mir nicht auf. Es passiert eben, er wird freigelassen und ist misstrauisch. Er hat einfach so viel erlebt, so viel Leid und Pein und Willkür auch von Gewalt, die ihm in dieser Gefangenschaft angetan worden ist, die ihm auch wahrscheinlich zu einem, ja, nicht einfachen Charakter haben heranreifen lassen. Und dann kommt es eben zu dieser Begegnung mit diesem Jungen, der gerade einen Silbertaler irgendwie vor sich her schnippt und sich darüber freut, dass er den durch, glaube ich, Zeitungsaustragen oder irgendwie durch Erntehilfe oder wie auch immer verdient hat. Und Valjean kommt dorthin und der Junge will irgendetwas von ihm. Valjean schmettert ihm so ab und sagt, lass mich in Ruhe und so weiter. Und dann nimmt er ihm, weil der nicht aufhört, dieser Junge, diesen Silbertaler weg und behält ihn. Und dieser Junge verpetzt das dann später an die Polizei und dann kommt heraus, dass es wahrscheinlich dieser Jean Valjean ist, diese 24601, der diesen Diebstahl von diesem Silbertaler noch begangen hat. Und daraufhin sagt der Javert, okay, der ist durch und durch böse. Der bleibt böse und der wird jetzt wieder eingesperrt. Und da er ihn nicht findet und er auf der Flucht ist, das ist dieser Lebensinhalt, den der Javert da sieht. Das Recht muss siegen und in seinen Augen muss dieser Mensch, jetzt dieser böse Mensch, eingesperrt werden.
Les Mis, ein Stück, 3 Stunden und du bist da ziemlich gefordert. Ist das für dich jetzt eine der anstrengendsten Musical-Rollen? Ich kann mich noch erinnern, es war einmal Tarzan bei dir.
Ach so, ja, Tarzan war auch sehr anstrengend. Das war definitiv anstrengend. Ich habe dazwischen jetzt noch ein paar andere anstrengende Rollen gespielt. Und zwar, also Tutsi, muss ich sagen, war schon wirklich eine der forderndsten. Da habe ich sogar gesagt, dass es, also jetzt natürlich nicht akrobatisch wie bei Tarzan, aber da bist du ja auch von Anfang bis zum Schluss auf der Bühne. Und wenn du nicht auf der Bühne bist, bist du am Umziehen in eine dieser beiden Rollen. Dadurch, dass du die Doppelrolle spielst, ist das sehr anstrengend. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber das ist ein Cardio-Workout, echt. Und in diesem Sinne, muss ich sagen, war ich schon gewappnet auf Les Mis und habe es am Anfang in den Proben jetzt gar nicht so stressig empfunden. Also ich sage jetzt mal umziehtechnisch, ne, und so weiter, das ist
das Alter.
Etwas entspannter. Mhm. Es gibt eben zwei doch ziemlich schnelle Quick Changes, aber das ist nicht zu vergleichen mit Tutsi, wo ich halt von Mann auf Frau auch noch hingeschminkt werden musste und so weiter. Und noch die zwei verschiedenen Stimmen, Stimmfarben benutzen und so weiter. Das war bei Tutsi einfach, das hat das ausgemacht. Und bei Les Mis ist es was anderes. Ich merke, ich brauche unglaublich lange nach der Vorstellung, um so ein bisschen runterzukommen. Also Mindset meinte ich jetzt damit. Diese Rolle beschäftigt mich, also persönlich jetzt unglaublich. Das liegt vielleicht an einem Gerechtigkeitssinn, den ich habe, der sehr ausgeprägt ist und dieser Figur wird ganz oft eben Unrecht getan und er muss immer fliehen und gibt unglaublich viel, weil er einsieht, dass dieser, gut, es ist in diesem Fall ein Priester oder der Kardinal, Bischof ist es, der ihm ja verhilft mit den Leuchtern, mit den Silberleuchtern, die er ihm gibt, um ein neues Leben anzufangen, obwohl er genau gefasst worden ist mit diesem Diebesgut der Silberbecher und eigentlich wieder verurteilt werden soll. Und der Bischof sagt, nein, nein, das stimmt schon, ich habe ihm die Silberbecher selber gegeben und du hast noch was vergessen, und zwar die Silberleuchter. Und damit hat er nicht gerechnet. Und das ist so ein Einschnitt in seinem Leben, dass er sich überlegt, was haben diese 19 Jahre mit mir gemacht? In diesem Gefängnis bin ich wirklich schlecht, habe ich nur schlechte, böse Gedanken, das kann nicht sein. Und verschreibt sich dem Guten und gibt eben so viel von sich, dass er eben die Fontaine dann fälschlicherweise ja irgendwie, ist er ja doch irgendwie leicht dran schuld, dass sie abrutscht, weil er nicht gesehen hat, dass eigentlich die Intrigen von den anderen Frauen in der Fabrik gesponnen worden sind und nicht von der Fontaine. Und die dann abrutscht und stirbt. Und deswegen nimmt er ja auch die Cosette, damit er das wieder gut machen kann. Und nimmt die Cosette in Obhut und sieht sie groß. und versucht einfach sein Leben gut für andere auszulegen. Also er hilft, wo er kann. Ob das jetzt mit Geld ist, weil er die Firma, diese Fabrik da aufgebaut hat, die Arbeiter gut bezahlt, besser als die anderen. Oder dann später diesen Mann unter diesem Karren da befreit, der, wo das Pferd durchgegangen ist. Also es sind verschiedene Sachen, wo man sieht, er hat eigentlich einen guten Charakter. Und diese Reise, diese emotionale Reise ist anstrengend. Das laugt mich aus. Also das ist wirklich fordernd und das merke ich nach der Vorstellung, ich bin fertig, ich bin echt fertig. Und gar nicht jetzt irgendwie wegen den Schnellumzügen, sondern einfach emotional. Und da brauche ich echt so meine 2-3 Stunden, um ein bisschen runterzukommen. Bei Tutsi war ich auf einem Energielevel, bei Tarzan war ich auch auf so einem Energielevel. Du bist voll mit Adrenalin, bei Tarzan, weil du die ganze Akrobatik, die Flüge machst und so weiter. Bei Tutsi ist es eben dieses Schnellumziehen, dieser Reiz, diese 2 Rollen zu machen, dieses Lustige. Und wir hatten das Glück, einfach dieses Stück ist einem Geschenk gewesen, auch wieder fürs Gärtnerplatztheater. Die Leute haben es geliebt, wir waren immer ausverkauft. Also es war immer einfach großartig, diese Rolle zu spielen, weil es so schnell war, auch dir so viel Energie fordert, dass du auf so einem Level bist mit Adrenalin und da brauchst du auch deine 2 Stunden, bis du wieder landest.
Wie kommst du runter?
Also ich mache, bevor ich dann ins Bett gehe, auch noch einfach Entspannungsübungen, Yoga ein bisschen, also damit ich da ein bisschen runterkomme. Früher hatte ich noch meinen Hund, ne? Da konnte ich gut abschalten, den habe ich halt jetzt nicht. Das heißt, ich habe, ja, wenn ich Besuch drin habe, ne, dann sitzt man noch ein bisschen zusammen und versucht da irgendwie so ein bisschen runterzukommen. Wenn man Probe hat am nächsten Tag, dann musst du irgendwie schauen, dass du zeitig halt irgendwie doch schlafen gehst, was bei mir einfach oft nicht geht. Also man kriegt in der Ausbildung ja auch gesagt, du musst die Rolle, wenn du fertig bist, hängst du sie an den Kleiderbügel und lässt sie in der Garderobe. Das ist so das Thema, ne, was, wie man es lernt. Und es geht schon auch, ich nehme die Rolle jetzt nicht mit, aber natürlich habe ich etwas von mir gegeben. Und das fehlt ja dann irgendwie bei mir erstmal und hat mich beschäftigt als Rolle. Und dann Armin und die Rolle haben sich auseinandergesetzt und diese Auseinandersetzung ist emotional bei mir ja dann im Körper drin und im Geist. Das kann ich zwar dann abstreifen im Sinne von, ich bin jetzt von der Bühne weg, aber es hat mich gefordert und das ist das, was ich merke.
Ich hoffe, dass ich dich jetzt im Showbühne-Interview nicht allzu sehr gefordert habe. Les Miserables am 22. März, Premiere in München, Tickets vielleicht noch auf dem Schwarzmarkt, muss man sagen. So. Es ist fast alles ausverkauft inzwischen. Ja. Ich glaube, nur noch im Juni, Juli wenige Restkarten. Ja. Also heute schon ein Erfolg, zumindest im Vorverkauf. Ich wünsche dir die nötige Kraft, auch hier in München, für die 3 Stunden in deiner Rolle als Jean Valjean. Das war heute im Showbühne-Interview ein fränkischer Kollege aus Erlangen, Armin Karl.
Ich bedanke mich nochmal, dass ich da sein durfte. Ich hatte sehr viel Spaß und ja, kommt's Les Miserables anschauen, falls ihr noch Tickets bekommt. Ich glaube, es gibt sogar eine Wiederaufnahme, wenn ich das schon sagen kann. Also, Adela, wie man so schön sagt, ne?
Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Auf BR Schlager.